Guten Tag, guten Abend, meine Damen und Herren. Eine Vorbemerkung. Zu besonderem Dank verpflichtet bin ich den früheren Generaldirektoren Friedhilde Krause und Antonius Jammers, die 2009 eine erste umfassende Darstellung des ersten Freundesvereins vorlegten. Sie haben damit die Grundlage geschaffen, von der aus weiter geforscht werden kann. Die Unterlagen über den Verein und seine Mitglieder sind unvollständig. Kriegs- und Nachkriegswirren sind keine Zeiten, die sich durch besonders sorgsame Aufbewahrung einer Vereinsgeschichte auszeichnen. Lücken sind also unvermeidlich und Schlussfolgerungen über den Verein und seine Mitglieder können bisweilen nur vorläufig gezogen werden. Ende der Vorbemerkung. Zitat: Im Februar 1931 an die Mitglieder der Freunde der Preußischen Staatsbibliothek. Mit der Überreichung der beiliegenden Jahresgabe für 1930 gestatten wir uns, die Bitte zu verbinden, die Bestrebungen und die hohen kulturellen Ziele des Vereins nicht nur durch die Bezahlung des Beitrages zu fördern, sondern auch durch persönliche Werbung dem Verein neue Mitglieder zuzuführen. Die überragende Bedeutung der Staatsbibliothek für das deutsche Geistesleben ist unbestritten und so bekannt, dass sie keiner besonderen Würdigung bedarf. Die für die Erhaltung und Förderung dieser Bibliothek der deutschen Nation vom Staate bereitgestellten Mittel reichen bei weitem nicht aus. Es ist notwendig, heute mehr denn je, alle am deutschen Geistesleben interessierten Kreise zusammenzufassen, um der Staatsbibliothek zum Kauf weiterer Werke zusätzliche Mittel zuzuführen oder sie durch Schenkung wertvoller Objekte in ihrer Aufgabe unterstützen zu können. Diesem Zweck dient der Verein der Freunde der Staatsbibliothek. Bei ihm Mitglied zu sein, bedeutet Förderung der größten Sammlung deutscher Geisteskultur. Mit vorzüglicher Hochachtung der Vorstand Hans Fürstenberg. Mit anderen Worten, aber sinngemäß gleich, könnte auch unser heutiger Vorsitzender Klaus G. Sauer einen Brief an die Mitglieder der Freunde der Staatsbibliothek zu Berlin schreiben. Die Kernaussagen des Briefes sind bis heute gültig. Der Verein braucht neue Mitglieder. Die Staatsbibliothek ist von überragender Bedeutung und die finanzielle Ausstattung reicht bei weitem nicht aus. Deshalb braucht die Bibliothek Freunde, die durch Geldzuwendungen oder durch Schenkungen die Staatsbibliothek unterstützen. Dies gilt in Varianten für alle Fördervereine. Und diese Überlegungen bewogen auch den Generaldirektor der Königlichen Bibliothek, Adolf von Harnack, im Spätwinter 1914 dazu, einen Freundeskreis zu gründen. Die Gründung des Vereins fiel zusammen mit dem Neubau unter den Linden. Noch bevor dieser bezugsfertig war und die quälende Raumnot der Königlichen Bibliothek ein höchst repräsentatives Ende fand, suchte Adolf von Harnack Kulturinteressierte, besser noch Kulturinteressierte und wohlhabende Gönner. Am Donnerstag, 26. Februar 1914, fand die Gründungsversammlung statt. Etwa 30 Teilnehmer kamen zusammen, diskutierten über den Satzungsentwurf und wählten den Vorstand. Wer jedoch welchen Posten übernehmen sollte, hatte der Generaldirektor von Harnack bereits im Vorhinein mit den entsprechenden Personen geklärt. Der erste Vorsitzende des Vereins war Ludwig Darmstädter, der als Fabrikant von Lanolin zu Vermögen kam. Sein Faible für die Geschichte der Naturwissenschaften und Technik mündete in eine Sammelbegeisterung für Autographe bedeutender Naturforscher und Gelehrter. Seine stupende Sammlung von 23.000 Dokumenten aus dem Zeitraum vom 15. bis 20. Jahrhundert hatte er bereits 1907 der Königlichen Bibliothek geschenkt. Ein solcher Mäzen war prädestiniert, als Vorsitzender des neu gegründeten Freundesvereins, auch unter den übrigen Vorstandsmitgliedern und Vereinsmitgliedern finden sich jede Menge illustre Namen. Sie alle aufzuzählen, sprengt den Rahmen des Vortrages, aber aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und nicht zuletzt den branchenverwandten Unternehmen wie Verlagen, Antiquariaten und Buchhandlungen traten bedeutende Männer dem Verein bei. Sie waren auch das Ziel der ersten großen Werbeaktion im April 1914. Bedeutende Frauen zu finden, erwies sich scheinbar als weitaus schwieriger. Daher hatte der Verein durchaus gezielt die Ehefrauen bedeutender Männer als potenzielle Mitglieder im Blick. Die Namensliste reicht von A wie Adlon bis W wie Wertheim. Die ersten 30 Jahre nach der Vereinsgründung 1914 waren im Grunde stets unruhig. Kaum ein halbes Jahr nach der Gründung brach der Erste Weltkrieg aus. Darauf folgte die Weimarer Republik mit Inflation und Weltwirtschaftskrise und schließlich der Nationalsozialismus. Aus der Königlichen Bibliothek wurde die Preußische Staatsbibliothek. An der Arbeit der Bibliothek wie auch des Vereins änderte sich im Wesentlichen jedoch nichts. Sie war und blieb eine Herausforderung. Nach 15 Jahren als Generaldirektor verabschiedete sich 1921 Adolf von Harnack und übergab das Amt an Dr. Fritz Mielkau. Dessen Amtszeit währte nur 4 Jahre, hatte doch kurz zuvor Preußen die Altersgrenze für Beamte auf 65 Jahre festgelegt. In seiner Amtszeit wuchs die Zahl der Mitglieder bei den Freunden bis auf den Rekordstand von 607 im Jahr 1924 an und der Verein trat verstärkt mit Veranstaltungen in der Öffentlichkeit auf. Ich kann im Rahmen der mir zustehenden Zeit nur erneut auf die bereits vorliegende Publikation hinweisen. Dort werden die Veranstaltungen des Vereins, wie zum Beispiel Teeabende zu Beginn der 20er Jahre, ausführlich dargestellt. An einem nahm sogar der Reichspräsident Eber teil. Oder die Lessing-Ausstellung 1929, die auf große Resonanz stieß. Ebenso werden die Ankäufe, die der Verein vollständig aus eigenen Mitteln ermöglichte, beschrieben. Die Finanzen des Vereins reichten nicht immer dafür aus. Bisweilen brauchte es die besondere Großzügigkeit einiger vermögender Mitglieder. Neben den Unterstützungen des gesamten Vereins für die Staatsbibliothek, die häufig mit Hilfe beruflicher Kontakte von Mitgliedern eingefädelt wurden, erhielt die Bibliothek großzügige Gaben einzelner Vereinsmitglieder. Auf Dr. Fritz Mielkau folgte 1925 Dr. Hugo Andres Krüss. Die biografischen Angaben zu Herrn Krüss kann ich mir nach den heutigen Vorträgen jetzt einfach sparen. Geben Sie mir eine Sekunde Zeit, den nächsten Einstieg zu finden. Genau, hier. Krüss schätzte den Verein sehr. Zum einen wegen der Unterstützung der Bibliothek, zum anderen aber mindestens ebenso sehr aufgrund der zahlreichen Möglichkeiten, Kontakte zu knüpfen, im eigenen Interesse wie im Interesse der Bibliothek. Er war seit 1922 Mitglied bei den Freunden und seit 1924 Vorstandsmitglied. In der Doppelfunktion als Vorstandsmitglied und als Generaldirektor lag Krüss natürlich daran, den Generationswechsel, der im Vorstand der Freunde zwingend anstand, in seinem Sinne zu gestalten. Die Wahl für den neuen Vorsitzenden fiel nach Ludwig Darmstädters Tod 1927 auf die Wahl des damals 37-jährigen Hans Fürstenberg. Der vereinte als Mitinhaber der bedeutenden Berliner Handelsgesellschaft und als bekannter Bibliophiler sichtbar Geld und Sammelleidenschaft. Des Weiteren setzte sich Krüss für eine Vergrößerung des Vorstands von 8 auf insgesamt 18 Mitglieder ein. Diese Maßnahme diente wahrscheinlich weniger der Effizienzsteigerung als einer Verpflichtung einflussreicher Personen für den Verein. Denn an den Vorstandssitzungen nahmen zahlreiche Vorstandsmitglieder nur höchst sporadisch teil. Einige, darunter auch Krüss als Generaldirektor, wie als Vorstandsmitglied hingegen sehr regelmäßig. Bereits im August 1932 äußerte der Vorsitzende Hans Fürstenberg in einem vertraulichen Brief an den Generaldirektor Krüss Zweifel, ob er als Vereinsvorsitzender den Anforderungen noch genügen kann. Schließlich, und das bedrückt mich am meisten, wird seit etwa 2 Jahren meine Zeit in wachsendem Maße durch Berufstätigkeit so stark in Anspruch genommen, dass mir für andere Dinge, unter anderem auch für meine eigene Bibliothek, kaum noch irgendwelche Muße bleibt. Unter diesen Umständen erscheint es mir angezeigt, nach der treibenden Kraft Umschau zu halten, die dem Verein neues Leben einhauchen müsste. Dass die beruflichen Belastungen allein der Grund für einen Rückzug Hans Fürstenbergs sein sollen, erscheint zweifelhaft, wenn man seinen Brief an Krüss vom 21. April 1933, also ein Dreivierteljahr später, liest. Zitat: Im Lauf des letzten halben Jahres haben wir uns wiederholt darüber unterhalten, ob nicht für die weitere Umgestaltung des Vereins der Freunde der Staatsbibliothek eine Umgestaltung des Vorstandes einschließlich meiner Person zu erwägen wäre. Ich glaube, sagen zu dürfen, dass ich dabei einige Momente richtig gewürdigt habe, die seither schärfer in den Vordergrund getreten sind. Zitat Ende. In dem gleichen Brief weist Fürstenberg darauf hin, dass unbedingt noch im Jahr 1933 eine Vorstandswahl nach den Vereinsstatuten erforderlich sei und zudem der Registerrichter, das ist ein Richter beim Vereinsgericht, das beim Amtsgericht bis heute auch geführt wird, bereits routinemäßig angefragt habe. Die Überlegungen und Vorgespräche über einen neuen Vorstand ziehen sich bis Ende des Jahres. Am 15. Dezember 1933 findet eine Vorstandssitzung statt, um sich einer Lösung anzunähern. Von den 16 auf dem Papier vorhandenen Vorstandsmitgliedern nahmen gerade einmal 4 daran teil. Hans Fürstenberg, Professor Hermann Hülle aus der Bibliothek, Generaldirektor Krüss und Exzellenz Dr. Friedrich Schmidt-Ott, seines Zeichens Präsident der Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft. Die allgemeine Verunsicherung nach 11 Monaten nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten findet auch in dem Protokoll der Vorstandssitzung seinen Niederschlag. Es ist ein bewusst vages Umschreiben der tatsächlichen Situation. Zitat: Aus einer allgemeinen Erörterung über die Lage des Vereins, die unter besonderer Würdigung der Zeitverhältnisse erfolgte, ergab sich übereinstimmend die Ansicht, eine Umgestaltung des Vorstandes vorzunehmen. In einigen Monaten wird eine Klärung der Verhältnisse bei der Staatsbibliothek eintreten, die dann eine endgültige Neugestaltung ermöglichen wird. Die Mitgliederversammlung fand dann zügig nach Jahresbeginn am 10. Januar 1934 statt. Ausführlich dankt der stellvertretende Vorsitzende Dr. Oskar Mulert dem scheidenden Vorsitzenden Hans Fürstenberg, der selbst an der Sitzung nicht teilnimmt. Für die dann anstehende Vorstandswahl teilt Dr. Mulert mit, dass, Zitat, auf Wunsch der Staatsbibliothek in dem zu wählenden Vorstand das Amt des Vorsitzenden vorläufig unbesetzt bleiben soll. Zitat Ende. Dieser Wunsch entstammt sicherlich dem Generaldirektor Krüss. 2 Begründungen erscheinen denkbar. Eine mögliche Variante wären die Anstrengungen des Generaldirektors, bei den neuen Machthabern die Position der Staatsbibliothek zu stärken. Im Verhältnis zur Deutschen Bücherei in Leipzig und zu anderen wissenschaftlichen Bibliotheken sollte die Staatsbibliothek eine herausgehobene Stellung erhalten. Für diesen Fall hätte Krüss einen repräsentativen Posten zur mehr oder minder freien Verfügung gehabt, um sich gegebenenfalls bei einem Unterstützer seiner Pläne zu revanchieren. Der zweite denkbare Grund besteht in einem Mangel an geeigneten Kandidaten. Drei der nach nationalsozialistischer Sichtweise arischen Kandidaten aus dem Vorstand hatten ihre Posten verloren. Als erster verlor das Vorstandsmitglied Staatssekretär Erich Zweigert aus dem Reichsinnenministerium bereits im Januar 1933 seinen Posten. Dann ereilte im Mai 1933 den stellvertretenden Vorsitzenden, den Präsidenten des Deutschen Städtetages, auch Dr. Oskar Mulert, das gleiche Schicksal. Da Oskar Mulert die ganze Zeit der NS-Diktatur als stellvertretender Vorsitzender des Vereins gemeinsam mit dem Generaldirektor Krüss die Geschicke des Vereins bestimmte, einen Vereinsvorsitzenden gab es bis zuletzt nicht mehr, möchte ich Ihnen ein wenig näher vorstellen. Oskar Mulert wurde 1881 als Pfarrerssohn in Kanditten, Ostpreußen, geboren. Er studierte Jura und Philologie und promovierte in beiden Fächern 1907. 1909 heiratete er die Tochter des Bankiers Wallich und trat ins preußische Justizministerium ein. Zielstrebig, durchsetzungsfähig, fleißig und robust in der Ausnutzung des Fleißes anderer, wie es in einem Zeitungsartikel über ihn heißt. Zugleich pflegte er als Kenner und Liebhaber mittelalterlicher und moderner Kunst Kontakte zu Künstlern und Galeristen und führte ein reges gesellschaftliches Leben. 1919 wechselte er zum preußischen Innenministerium und befasste sich dort intensiv mit Kommunalfinanzen. Über diese Verbindung kam er als zukünftiger Geschäftsführer des Deutschen Städtetags ins Gespräch. Es waren zähe Verhandlungen, in denen Mulert 1925-26 seine Machtbefugnisse als Geschäftsführer auszuweiten suchte. Das Ergebnis spiegelt sich auch in der umständlichen Definition seiner Stellung als hauptamtlicher erster stellvertretender Vorsitzender des Deutschen und Preußischen Städtetags mit der Amtsbezeichnung Präsident wieder. Er engagierte sich offen für seinen Verband, war präsent im gesellschaftlichen und kulturellen Leben und seit 1928 stellvertretender Vorsitzender beim Verein der Freunde der Preußischen Staatsbibliothek. Im Zuge der Gleichschaltung der kommunalen Spitzenverbände wurde er am 30. Mai beurlaubt und zwei Wochen später fristlos entlassen. Das von den Nationalsozialisten gegen ihn eingeleitete Strafverfahren wegen Veruntreuung wurde im Juli 1933 eingestellt. Die Rücknahme der fristlosen Kündigung erwirkte Mulert durch einen Vergleich mit dem Deutschen Städtetag. Die Zeit des Nationalsozialismus verbrachte er auf dem Gut Jeschel in Brandenburg, das seine Frau mit in die Ehe gebracht hatte. In einem Schreiben von Hans Fürstenberg, dem Vereinsvorsitzenden, an Krüss im November 1933 berichtet Fürstenberg, dass sich Mulert ihm gegenüber geäußert habe, nun mehr Zeit für den Verein zu haben. Der dritte im Vorstand, der als Vereinsvorsitzender in Frage gekommen wäre, war Friedrich Schmidt-Ott, Präsident der Notgemeinschaft Deutscher Wissenschaft. Er musste im Juni 1934 von seinem Amt zurücktreten. Es wäre kaum unbemerkt geblieben, wenn einer der drei Männer den Vorsitz im Verein übernommen hätte. Überhaupt wollte man im Verein keinerlei Aufsehen erregen. Man hatte innerhalb des Vorstands am eigenen Leib erlebt, wie rasch Stellung und Ansehen verloren gehen können und hatte es genauso außerhalb beobachten können. In der Vorstandssitzung im Anschluss an die Mitgliederversammlung vom 10. Januar 1934 wird betont, Zitat, endgültige Beschlüsse in dieser Richtung können erst gefasst werden, wenn bekannt ist, wie die allgemeine Entwicklung weitergeht. Es wird beschlossen, den Verein auf jeden Fall aufrechtzuerhalten, um später auf der vorhandenen Grundlage neu aufbauen zu können. Zitat Ende. Mit diesem letzten Zitat ist die eigentliche Haltung des Vereins für die ganze Zeit des Nationalsozialismus treffend beschrieben. Man wartete ab. Man hoffte auf eine irgendwie geartete Entscheidung. Auch 2 Jahre später, anlässlich der Vorstandssitzung am 13. März 1936, heißt es im Protokoll: In seinen Eröffnungsworten stellt der stellvertretende Vorsitzende Dr. Mulert fest, dass die zukünftige Entwicklung des Vereins weitgehend abhängt von der künftigen Stellung der Staatsbibliothek im Rahmen der Reichsreform und dass bis dahin das augenblickliche Provisorium fortbestehen muss. Und direkt in der anschließenden Mitgliederversammlung wird auch noch einmal darauf hingewiesen, es handelt sich um ein Übergangsstadium, was auch durch die unveränderte Wiederwahl der bisherigen Vorstandsmitglieder zum Ausdruck kommt. Die Wahl in den Vorstand galt nämlich auf Widerruf. Der Verein befand sich also in einem selbstgemachten Provisorium, in der Hoffnung, nicht aufzufallen, keine staatlichen Eingriffe oder Verbote ertragen zu müssen. Der Generaldirektor Krüss positionierte sich für die Bibliothek sehr viel stärker auf der Seite der neuen Machthaber. In dieser Richtung äußerte er sich auf der Mitgliederversammlung im Februar 1937. Die Dinge sind im Werden. Wenn die Staatsbibliothek auch äußerlich die ihr gebührende Stellung errungen hat, dann ist der richtige Augenblick für den Verein gekommen. Die Rede vom Übergangsstadium wiederholt sich im Protokoll der Vorstandssitzung im März 38, ebenso in der Vorstandssitzung ein Jahr später und genauso in der Sitzung im März 1940. Der Zweite Weltkrieg hatte bereits begonnen und noch immer hoffte man auf eine Klärung, auf ein Ende des Provisoriums. Erst danach hörte die Hoffnung auf, der Verein möge sich in einer Art Dornröschenschlaf befinden, aus dem es ein strahlendes Erwachen geben könne. Ab dann blieb es bei der Beibehaltung der formalen Regularien eines Vereins. Da werden noch 1943 in der letzten Mitgliederversammlung am 1. April der Jahresbericht vorgetragen. Ebenso wird der Jahresbeitrag wieder auf 12 Reichsmark festgesetzt und diese haben die dann noch verbliebenen 129 Mitglieder in der Regel auch immer treu gezahlt. Es gab noch eine letzte Jahresgabe für die Mitglieder, eine Faksimile-Ausgabe der Aeneide des Heinrich von Feldecke. Das letzte Dokument des alten Vereins ist ein Protokoll über das Jahr 1943. Hier heißt es: Von einer Jahresversammlung ist Abstand genommen und schließt mit der Festlegung des Jahresbeitrages auf 12 Reichsmark. Damit schließt das Vereinsleben bis zur Neugründung des Vereins 1997. Die Autoren Krause und Jammers kommen in ihrer Studie zu dem Schluss, dass der Verein sich an seinem Vereinszweck orientieren musste. Daher habe es keine Alternative gegeben, als sich den Gegebenheiten der Diktatur entsprechend anzupassen. Allerdings boten sich dem Verein keine Möglichkeiten mehr, die Bibliothek zu unterstützen. Die letzten 2 Ankäufe datieren aus den Jahren 1933 und 1934. Anschließend war die Finanzlage des Vereins zu schlecht. Als ich endlich wieder etwas Geld angesammelt hatte, überschattete der Krieg alles. Ich hätte Ihnen so gerne Hinweise oder Belege gezeigt, dass sich der Verein bzw. der Vorstand um seine bedrohten Mitglieder gekümmert hätte oder der Verein ein Ort für freiere Gedanken gewesen wäre. Doch leider lässt sich in dieser Richtung bislang nichts finden. Die Anpassung hat dem Verein nichts genützt. Weder konnte der Verein die Bibliothek im bürgerlich-intellektuellen Geiste seiner Gründer unterstützen, noch hat er seinen Mitgliedern zur Seite gestanden. Wie verhielt sich der Verein denn gegenüber seinen Mitgliedern? Ich werde Ihnen nun einige Beispiele geben und die jeweiligen Mitglieder kurz vorstellen, um ihr Andenken wachzuhalten. 1932 hatte der Verein 323 Mitglieder. In den ersten zwei Jahren der NS-Diktatur verlor der Verein 80 Mitglieder, also rund ein Viertel. Natürlich schwanken Mitgliederzahlen und schon in der akuten Weltwirtschaftskrise hatte der Verein innerhalb eines Jahres schon einmal 80 Mitglieder verloren. Nun aber kamen andere Gründe für den Austritt hinzu. Die ersten Austritte, die ich nach der Mitgliederliste ermitteln konnte, sind Exilanten aus politischen Gründen, bereits im Frühjahr 1933. Sie haben keine Austrittserklärung geschrieben. Einer der ersten von ihnen ist Karl Otten. In der Mitgliederliste steht Karl Otten bei seinem Eintritt 1922 mit der Berufsbezeichnung Kunsthistoriker. Kunstgeschichte hatte er studiert. In erster Linie aber schrieb er Gedichte und Theaterstücke und arbeitete als Journalist. Karl Otten war ein überzeugter Pazifist und schon frühzeitig ein engagierter Gegner des Nationalsozialismus. Bereits im Herbst 1932 riet er seiner zukünftigen Frau Ellen Kroner, ihre Wohnung zum Frühjahr 1933 zu kündigen. Karl Otten floh am 12. März nach Paris, nur wenige Tage bevor die Nationalsozialisten seine Wohnung in der Wilmersdorfer Künstlerkolonie durchsuchten. Ellen Kroner folgte ihm wenige Tage später. Gemeinsam lebten sie auf Mallorca, bis der spanische Bürgerkrieg sie von dort vertrieb und sie in London eine neue Heimat fanden. Bereits im Dezember 1936 wird Karl Otten auf der gleichen Liste wie Thomas Mann ausgebürgert. Ich will seiner besonders gedenken, denn am 20. März 2013 ist sein 50. Todestag. Der zweite, den ich hier kurz vorstellen möchte, ist Georg Bernhard, geboren 1875 und hat als Wirtschaftsjournalist zunächst begonnen zu arbeiten. Er war 10 Jahre Chefredakteur der Vossischen Zeitung, saß 3 Jahre im Reichstag, galt als streitbarer Geist und engagierte sich schon früh gegen den Nationalsozialismus. Er emigrierte im Frühjahr 1933 nach Paris und gründete dort im Dezember 1933 das Pariser Tageblatt, eine deutsche Exilzeitung. Er war erst 1929 dem Verein der Freunde beigetreten und wurde im Dezember 1933 als ausgetreten vermerkt. Wahrscheinlich, weil seine Rolle beim Pariser Tageblatt sich auch in Berlin herumgesprochen hatte. Ganz anders hingegen Erich Auerbach, über den heute schon berichtet wurde. Ihm gelang 1935 die Flucht in die Türkei und er konnte dort an der dortigen Universität in Istanbul unterrichten. 2 Jahre später, genauer gesagt am 11. April 1937, teilte Dr. Erich Auerbach mit Verweis auf seine Tätigkeit als Professor an der Universität Istanbul im Briefkopf dem Verein mit, dass er, Zitat, infolge der Verlegung seines Wohnsitzes nach der Türkei genötigt sei, aus dem Verein auszutreten. Wie bereits oben erwähnt, trat Hans Fürstenberg in weiser Voraussicht 1933 selbst vom Vorsitz des Vereins zurück. Bei der Vorstandswahl auf der Mitgliederversammlung Anfang 1934 wurde er jedoch erneut in den Vorstand des Vereins gewählt. Ganz offensichtlich hielt man es für politisch opportun, keinen jüdischen Vorsitzenden zu haben, sah aber keinen Grund für einen Ausschluss aus dem Vorstand. Ebenso blieb der Bankier Franz von Mendelssohn von der Gründung des Vereins 1914 bis zu seinem Tod 1935 Schatzmeister. Und auch der Bankier Otto Jeigels verblieb im Vorstand. Unter der erhalten gebliebenen Korrespondenz mit Mitgliedern gibt es durchaus Austrittsschreiben aus den Jahren 1933 und 1934, die unterzeichnet waren mit deutschem Gruß oder Heil Hitler, aber in keinem Schreiben wurde als Grund das Verbleiben jüdischer Mitglieder im Verein angeführt. Und aus solchen Leuten wie Hjalmar Schacht, Bankier und seit 1933 Reichsbankpräsident, war es vermutlich nicht wichtig genug zu intervenieren. 1937 emigrierte auch Hans Fürstenberg. Wirtschaftliche Gründe führten selbstverständlich immer wieder zu Austritten, denn unter den zahlreichen jüdischen Mitgliedern des Vereins büßten viele unmittelbar nach Beginn der NS-Diktatur ihre wirtschaftliche Existenzgrundlage ein. Auf ein Erinnerungsschreiben, den Mitgliedsbeitrag für das laufende Jahr zu entrichten, schreibt der jüdische Bankier Hans Jüdell aus Mannheim: Auf Ihr geflissentliches Schreiben vom 20. vorigen Monats gestatte ich mir, Ihnen Folgendes mitzuteilen. Ich bin zu Zeiten dem Verein beigetreten, unter Voraussetzung meiner früheren sozialen Stellung und Einkünfte. Ich habe diese als Nicht-Arier eingebüßt und bin gezwungen, meine Verpflichtungen auf ein Minimum abzubauen und bin leider nicht mehr in der Lage, Bestrebungen, die meine volle Sympathie haben, zu fördern. Im Drang der mich betroffenen Ereignisse habe ich die rechtzeitige Austrittserklärung versäumt. Sie würden mich sehr verpflichten, wenn Sie darüber hinwegsehen wollten und mich trotzdem von den fälligen Beitragsleistungen befreiten. Mit vorzüglicher Hochachtung, Hans Jüdell. Dem Austritt wird ohne weiteren Kommentar hinsichtlich der Zahlungsverpflichtungen am 10. November zugestimmt. Die Toleranz gegenüber jüdischen Mitgliedern des Vereins findet 1938 ein Ende. In der Vorstandssitzung am 18. März 1938 wird nicht nur die Übergangszeit erneut betont, es wird vom Generaldirektor Krüss auch auf die guten Beziehungen zum Amt Rosenberg und zu Herrn Himmler hingewiesen, die, Zitat, dem Wiederaufbau des Vereins wertvoll sein könnten, Ende. Sodann beschließt der Vorstand, Zitat, dass die Mitgliedschaft in Zukunft an die Voraussetzung des Reichsbürgerrechts geknüpft werden soll. Im Klartext heißt es, nur wer nach den Nürnberger Rassengesetzen als Arier gilt, kann Mitglied bei den Freunden sein. Diese Voraussetzung für eine Mitgliedschaft wird umgehend in den Jahresbericht 1937 als Schlusssatz aufgenommen und somit allen 182 verbliebenen Mitgliedern mitgeteilt. Keine Folgen mehr hatte dieser Beschluss für das Vorstandsmitglied Otto Jeidels. Im Protokoll besagter Vorstandssitzung vom März 38 heißt es nur, das Vorstandsmitglied Herr Dr. Otto Jeidels ist aus dem Verein ausgeschieden. Otto Jeidels war geboren 1982 Bankier, war Miteigentümer der Berliner Handelsgesellschaft und damit Partner des Vereinsvorsitzenden Hans Fürstenberg. Seine Vorstandstätigkeit beim Verein nahm er aber im Gegensatz zu Hans Fürstenberg nur sporadisch wahr. In einem Artikel des Time Magazine anlässlich seiner Ankunft in New York vom 3. Juli 1939 heißt es, dass Jeidels ein Protégé von Hjalmar Schacht war, der ihn rechtzeitig vor der Pogromnacht 1938 warnte. So verließ Otto Jeidels Deutschland zunächst in Richtung England, bevor er im Sommer 1939 nach Amerika emigrierte. In dem Artikel des Time Magazines wird er beschrieben: A tall, handsome man with a twinkle in his eye, who habitually talks so fast that no one else can get in a word. Übersetzt in etwa ein gut aussehender Mann mit blitzenden Augen, der normalerweise so schnell spricht, dass kein anderer zu Wort kommt. Zuerst arbeitete er bei der Bank Lazar, Frère und Co. Im Übrigen arbeitete dort auch als Seniorpartner das frühere korrespondierende Vereinsmitglied Frank Altschul, ein Investmentbanker und Mäzen. Ab 1943 arbeitete Jeidels dann als Vizepräsident der Bank von Amerika. Nach dem Krieg war Otto Jeidels einer der Gesprächspartner von Louis H. Brown. Brown schrieb auf Bitten des Generals Lucius D. Clay einen Bericht über Deutschland, der die Grundlage für den Marshallplan stellte. Im Juni 1947 starb Otto Jeidels in der Schweiz. Paul Mamroth hingegen zog aus dem Jahresbericht für 1937, der den Mitgliedern im Frühjahr 1938 zuging, seine eigenen Schlüsse und trat von sich aus. An den Vorstand des Vereins der Freunde der Preußischen Staatsbibliothek: sehr geehrte Herren, infolge des letzten Satzes Ihres Jahresberichtes für 1937 erkläre ich hiermit meinen Austritt aus dem Verein in Ergebenheit Mamroth. Paul Mamroth, geboren 1859, begann seine eigentliche Karriere 1883, als er einer der engsten Mitarbeiter Emil Rathenaus im Finanzbereich der AEG wurde. Er leitete über Jahrzehnte die strategische Finanzplanung zur Expansion. Höchst erfolgreich steuerte er die vielen Fabrikationszweige der AEG durch die Inflation Anfang der 20er Jahre. Nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten legte Mamroth bis zum Sommer 1933 zahlreiche Ämter nieder. So auch bei der Osram-Gesellschaft, der Schlesischen Elektrizitäts-, Gas- und Aktiengesellschaft, der deutschen Lufthansa AG und einigen mehr. Die AEG hingegen hielt zunächst ihrer nicht-arischen Aufsichtsräte bei, zu denen neben Paul Mamroth unter anderem auch Hans Fürstenberg gehörte. Sie schieden auf der Generalversammlung 1937 alle aus. Mamroth starb 2 Wochen nach der Pogromnacht am 20. November 1938. Seiner Familie gelang danach noch die Flucht. Insgesamt verlor der Verein zwischen 1937 und 1938 noch einmal 36 Mitglieder. Wie viele davon als Nicht-Arier ausgeschlossen wurden, aufgrund des Vorstandsbeschlusses vom März 1938, ist nicht zu ermitteln. Dass es aber zu Ausschlüssen kam, belegt das folgende Schreiben. Berlin, 4. Mai 1939, sehr geehrter Herr Aschaffenburg. Da durch Beschluss des Vorstands in der Sitzung vom 18. März 1938 die Mitgliedschaft im Verein der Freunde der Staatsbibliothek an die Voraussetzung des Reichsbürgerrechts geknüpft ist, müssen wir Ihre Mitgliedschaft als erloschen ansehen. Wir haben deshalb die Deutsche Bank beauftragt, Ihnen den uns freundlichst zugesandten Mitgliedsbeitrag für 1938 in Höhe von 12 Reichsmark zurückzusenden. In vorzüglicher Hochachtung, Bote, Schriftführer. Gerichtet war der Brief an Otto Aschaffenburg, Berlin, W35, Viktoriastraße 11, ein Bankier, geboren 1878, Mitglied verschiedener Aufsichtsräte, soweit der deutsche Wirtschaftsführer von 1929. Dem deutlichen Bemühen seitens der Vereinsführung, Normalität über die 12 Jahre der NS-Diktatur aufrechtzuerhalten, stehen die individuellen Lebensgeschichten einzelner Mitglieder entgegen. Ohne jeden Zweifel ist es leichter, bei Personen, die in führenden Positionen tätig waren, Informationen zu finden. So bleiben viele Lücken. Bei den Recherchen für diesen Vortrag ist mir deutlich geworden, dass es zahlreiche Querverbindungen zwischen Mitgliedern gibt, die auf den ersten Blick nach den Vereinsunterlagen nicht zwingend zu erwarten waren. Ansonsten gedenkt der heutige Verein der Freunde der Staatsbibliothek zu Berlin durchaus seiner Vergangenheit und vergibt alljährlich am 10. Mai, dem Tag der Bücherverbrennung, den Max-Hermann-Preis, benannt nach dem Mitglied, das der Deportation nach Theresienstadt nicht entkam und dort am 17. November 1942 starb. Ich danke Ihnen.